Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Und dann haben wir versucht, noch ein Darlehen zu kriegen, aber einmal Schufa und immer Schufa.
Geld ist nicht die einzige Definition, um sich in einem Land wohlzufühlen.
Es gibt wirklich Sachen, das weiß jeder, die kannst du nicht mit Geld kaufen. Du kannst dir keine Liebe kaufen, du kannst dir keine Gesundheit kaufen, du kannst dir kein ewiges Leben kaufen.
Bitte schätzen Sie, wie viel des weltweiten Einkommens verdienen Frauen?
Mehr als 5 Jahre habe ich als Landeskorrespondent für das Deutschlandradio aus Schleswig-Holstein berichtet. In dieser Zeit ist mir immer klarer geworden, reich sind die Menschen im hohen Norden nicht. In Kiel wächst jedes dritte Kind in Armut auf. Auch in Neumünster, Lübeck oder Flensburg ist die Armut in manchen Vierteln unübersehbar. Viele Dörfer wirken idyllisch, doch auch hier leben viele Menschen mit wenig Geld und müssen mit niedrigen Löhnen, langen Pendelstrecken und fehlenden Kita-Plätzen auskommen. Und trotzdem verkündet der Glücksatlas jedes Jahr aufs Neue, in Schleswig-Holstein leben die zufriedensten Menschen der Republik. Ist das ein Widerspruch? Oder sind die Menschen womöglich gerade mit weniger im hohen Norden glücklich? Das habe ich Junge und Alte gefragt, die tief gefallen und wieder aufgestanden sind. Ich habe bei der Kieler Politik nachgehakt und war im Sozialkaufhaus von Süderbrarup. Arm aber glücklich, Streifzüge durch Schleswig-Holstein, lautet der Titel dieses Wochenendjournals, zu dem sie Johannes Kulms begrüßt. Was passiert, wenn das Leben außer Kontrolle gerät? Wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Aber nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt. Annika und ihre Mutter wissen, wie sich das anfühlt. Annika ist 30 Jahre alt. Sie hat kinnlanges, lockiges Haar und leuchtend grüne Augen. Ich treffe Annika vor einem weißen Hochhaus. Oben im 4. Stock hat sie 1,5 Jahre lang mit ihrer Mutter gewohnt. Nur ein paar Schritte vom Hostel entfernt rauscht hinter einer Lärmschutzwand die Kieler Stadtautobahn vorbei.
Und die Besitzerin, die hat damals eben mit der Stadt abgemacht, dass das gleichzeitig auch als Unterkunft für wohnungslose Leute gemacht wird. Die wurden dann hier untergebracht. Gerade in der Corona-Zeit hatte sie dann ja nicht mehr ganz so viele Gäste wie normal. Und dann war das eine ganz gute Abmachung. Und für die Leute, die keine Wohnung haben, war es natürlich auch toll, dass sie hier untergekommen sind. Ja, das macht die Stadt Kiel ja, dass alle irgendwo untergebracht werden.
Annika ist an der schleswig-holsteinischen Westküste aufgewachsen, nur wenige Kilometer entfernt von der Nordsee.
Also ich bin wirklich sehr schön aufgewachsen und groß geworden und hatte nie mit Geldsorgen irgendwie zu tun gehabt. Und doch war das irgendwie, ist auch nicht so, dass wir in Saus und Braus gelebt haben und mir das völlig egal war. Aber ich hatte nie mit Sorgen zu tun, als Kind schon gar nicht. Also ja,
da bin ich hatte genug zum Leben.
Ja, locker. Also es war wirklich eine schöne Zeit, ja.
Wir lassen die Kieler Notunterkunft hinter uns und laufen durch eine Straße mit gepflegten Einfamilienhäusern. Auch Annikas Leben lief lange in geordneten Bahnen. Doch als sie mit 20 Jahren gerade zum Studium nach Kiel gezogen war, wurde ihre Mutter schwer krank. Schleichend habe sich alles über Jahre entwickelt, sagt Annika. Kurz vor dem Abschluss merkte sie, ich kann nicht mehr länger Kunstgeschichte studieren und nebenher Bilder verkaufen. Ich muss mich um meine Mutter kümmern.
Das Ersparte ist dann immer weniger geworden und der Krankheitsverlauf immer ernster. Und das war dann so ein, ja, wie so eine Waage, die sich dann so langsam so ein bisschen in die falsche Richtung dann so eingestellt hat. Und also vor allem ich habe das dann ja immer mehr übernommen, so finanzielle Geschichten. Und ja, war eine Zeit lang da wirklich ganz, ganz schlimm überfordert mit und habe das gar nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann hat sich das so, ja, eingestellt, dass es langsam wirklich schlimmer wird, bis hin zu echt katastrophalen Umständen. Also das merkt man währenddessen nicht. Man kämpft sich so durch und vor allem ist halt ein Krankheitsfall, also Gesundheit von jemandem steht halt immer über allem. In dem Moment ist einem das gar nicht so das Allerwichtigste, was so Finanzen angeht. Natürlich ist das für jeden immer das Wichtigste, sondern die Gesundheit ist das Wichtigste.
Es gab, glaube ich, auch diesen Punkt, hat es mir erzählt, wo man dann auch einfach keine Post mehr aufgemacht hat, oder? Auch eines von diesen typischen Symptomen, wo man dann weiß, okay, dann wird es halt richtig ernst, wenn die Leute einfach nicht mehr Briefe aufmachen.
Ich kann wirklich jeden verstehen, der da reinrutscht und es nicht mehr fertig bringt, seine Post zu öffnen, weil das löst ja was aus, wenn man da Rechnung sieht, Mahnung. Das ist ja ein riesiger Druck, der sich da aufbaut. Und man weiß, natürlich, ich will das auch bezahlen, dann, wenn ich kann. Und ich weiß auch, das muss sein und so, man weiß das alles. Aber dieser Druck, dem hält man da nicht mehr stand, wenn es einem aus anderen Gründen schon ganz schlecht geht. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie diese zusätzliche Belastung, diesen Druck, dass einem alles weggenommen werden kann, dass man ja, Anzeigen an den Hals kriegt und all diese Sachen. Das ist ja eine ganz große Bedrohung, kann das ja werden. Dass man sich dem nicht gewachsen fühlt und man das lieber vorzieht, auch wenn es überhaupt nichts ändert, es nicht zu sehen oder nicht wahrhaben zu wollen, als dass man sich dem stellt und man weiß, doch, das kann ich nicht packen. Ja.
Hast du denn da irgendwie Unterstützungsangebote auch gekriegt oder gesucht? Also ich weiß nicht, Schuldnerberatung oder was auch immer? Oder hattest du von irgendwelchen Initiativen oder Vereinen vielleicht Hilfe, die dich beraten haben oder die versucht haben, irgendwie ein bisschen unter die Arme zu greifen?
Also damals nicht, da wo wir gewohnt haben. Das hat sich erst hier in Kiel, habe ich mich dem so ein bisschen geöffnet. Also
du wolltest es auch nicht?
Ja, es war ein ziemliches Verschließen gegenüber allem. Also weil das natürlich sehr, das ist ein schwerer Angang zu sagen. So, ich packe jetzt den ganzen Kram irgendwie vor jemanden hin und der soll mir dabei helfen. Also es ist schwerer, als man jetzt so denken mag.
Irgendwann waren die Schulden so hoch, dass das Haus ihrer Familie zwangsversteigert wurde. Das war schrecklich, sagt Annika. Doch gleichzeitig sei damit auch ein Knoten geplatzt. Denn sie und ihre Mutter mussten jetzt handeln. Beide zogen nach Kiel, bekamen mehrere Hilfsangebote und landeten in der Notunterkunft. Inzwischen haben wir einen Ort erreicht, den Annika zusammen mit ihrer Mutter häufig für Spaziergänge besucht hat. Den Eichhof, einen großen Parkfriedhof im Westen von Kiel.
Ich finde es halt echt schön, diese Allee und ja genau, dass es halt gleichzeitig ein Friedhof ist. Es ist nicht das, was mir jetzt das Wichtigste war oder so, sondern es ist einfach ein bisschen Natur hier.
Auch in Annikas Leben kehrt allmählich wieder Ruhe ein. Ihrer Mutter geht es langsam besser. Sie lebt nun in einer Kieler Pflegeunterkunft und versucht wieder zu Kräften zu kommen. Annika besucht sie jeden Tag. Seit kurzem hat sie eine eigene Wohnung, die ihr im Rahmen eines Sozialprojektes von der Kieler Stadtmission und dem Studentenwerk Schleswig-Holstein angeboten wurde. Die junge Frau hat wieder angefangen zu malen und ihre Bilder zu verkaufen. Und Annika hat neue Freunde gefunden. Ihre alten Freundschaften an der Westküste sind fast alle in die Brüche gegangen.
Also das können, glaube ich, viele nicht mit umgehen. Und viele konnten mich, glaube ich, auch nicht verstehen. Wenn die mich so von früher kennen, alles in Ordnung und fröhlich und so weiter. Und plötzlich ist man irgendwie so verändert, ganz, ganz ernst geworden und immer schnell, weiß nicht, so sehr empfindlich oder wie auch immer ich so gewirkt habe. Aber vor allem hat eben auch das Kümmern und meine Mutter auch Zeit genommen und dann hatte ich nie Zeit und dann war ich nie dabei. Und also habe ich mich schon recht einsam gefühlt. Ja, und jetzt kommen von alleine wieder Freundschaften dazu, so in mein Leben, die halt sehr viel tiefer sind und wo ich auch wirklich weiß, die würden mich jetzt nicht einfach so wie im Stich lassen. Also es ist ein sehr schönes Gefühl. Das sind halt sehr, sehr gute Freundschaften und das ist fast ein bisschen schöner als früher.
Und doch fragt sich Annika, ob ein Teil der Erfahrungen auch mit ihrer Heimatregion zu tun hat. Der Landkreis Dithmarschen gilt in Schleswig-Holstein nicht nur als strukturschwach, sondern auch als ziemlich konservativ.
Da kennen die sich alle schon ja, von klein auf an, die alten Leute. Und ja, wenn man da denn so aus der Reihe tanzt, das war dann schon ein bisschen, glaube ich, ein Schock für die alle, dass wir da so dermaßen abgebaut haben irgendwie. Und das, wo die Region wirklich dafür bekannt ist, dass die ja gar nicht offen sind. Da hat das immer so zu funktionieren und da ist man einfach so, da hat man seinen Hof und alles läuft glatt, man heiratet und dann, ja, alles andere ist halt so verdeckt eher, wenn da was nicht so gut läuft. Das war schon seltsam, dass wir da gerade in dieser Region gelebt haben mit unserer Geschichte.
Dabei sollen doch in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen der Republik leben, wie auch Annika weiß. Noch immer hat sie erhebliche Schulden abzutragen. Ist sie trotzdem glücklich?
Also würde ich jetzt die Wahl haben, das Ganze nochmal zu durchleben, dann müsste man schon ein bisschen schlucken, weil das währenddessen ist einem ja auch nicht klar, dass es wieder gut wird. Man denkt ja teilweise wirklich, es wird nie wieder gut und es ist aus und vorbei mit meinem Leben. Das ist natürlich ein schlimmer Gedanke. Aber im Nachhinein merkt man halt, wie viel Positives sich auch geändert hat, dass man eben nicht mehr so ja, ignorant oder egoistisch durch die Welt geht oder dass man jetzt tiefere Freundschaften gefunden hat. Da bin ich so dankbar für. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden und bin halt auch einfach ein bisschen tiefer glücklich. Und es ist nicht mehr abhängig davon, dass ich irgendwas Tolles habe. Also ne, nicht mehr von Besitz oder von, noch schlimmer, von Aussehen oder so, sondern es ist halt einfach ein tieferes Glücklichsein. Ja. Your line, don't cross them lines. What you like, what I like. We both be right. Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride. Don't waste my time. No more.
Bitte schätzen Sie, wie viel des weltweiten Einkommens verdienen Frauen? Frauen verdienen weltweit tatsächlich nur 10% des Einkommens. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie auch nur 10% der Arbeit leisten, ne? Im Gegenteil.
An einem Vormittag sitze ich in der Stadtbücherei von Heide. Um mich herum sitzen rund 20 Gäste. Fast alle sind Frauen. Nur ein anderer Mann ist außer mir noch in die Bibliothek nahe der Nordseeküste gekommen. Vorne steht eine lebhafte Frau mit Brille und kurzen grauen Haaren, Freya Mathiesen.
25% der Männer sagen, Frauen in Deutschland sind heutzutage den Männern voll und ganz gleichgestellt. Wie viele Frauen stimmen dem zu? Es sind tatsächlich nur 14% Frauen, die sagen, sie sind den Männern gleichgestellt.
Mathiesen löst das Quiz auf, das sie zu Beginn ihrer Veranstaltung gespielt hat. Die Antworten zeigen, von gleichen Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt für Männer und Frauen kann keine Rede sein. Von einer gleichen Bezahlung für die gleiche Arbeit auch nicht. 2020 lag der sogenannte Gender Pay Gap laut Statistischem Bundesamt bei 18%. In den neuen Bundesländern fällt die Lohnlücke mit 6% deutlich geringer aus als in Westdeutschland, wo der Unterschied bei 20% liegt.
Ich habe in den Kieler Nachrichten gelesen, schätzen Sie mal, wie lange wir noch brauchen, damit es ausgeglichen ist? 170 Jahre. Wir brauchen noch 170 Jahre, wenn es so weitergeht wie jetzt. Vor drei Jahren waren es noch 150. Also es wird nicht besser, es wird schlechter.
Fast 4 Jahre liegt mein Besuch an der schleswig-holsteinischen Westküste nun zurück. Von der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hatte ich zuvor gehört. Trotzdem sollte die Veranstaltung für mich ein Aha-Erlebnis werden, an das ich oft zurückgedacht habe. Was auch an Mathiesens engagiertem Vortrag liegt, der immer wieder ziemlich gruselige Geschichten bereithält.
Und ich habe auch ein Beispiel von meiner Kollegin, die Freundin, die hat Mechatronikerin gelernt, ist Landesbeste geworden, Landesbeste, und hat keinen Job gefunden. Weil einfach die Arbeitgeber gesagt haben, wenn ich die mit in die Werkstatt gebe, die Jungs da, die haben Angst, wenn die ihr was vormachen, das wollen die nicht. Und das ist furchtbar.
Aufrütteln, genau das ist das Ziel, das sie auch hier in Heide verfolgt. Freya Mathiesen arbeitet hauptberuflich bei der Industrie- und Handelskammer in Kiel. Nebenberuflich engagierte sie sich damals als sogenannte Equal Pay Beraterin für ein Projekt des Deutschen Landfrauenverbands. Das will gerade im ländlichen Raum die Frauen dafür sensibilisieren, dass sie sehr schnell in die Armutsfalle tappen können. Zum Beispiel, wenn sie längere Zeit zu Hause bleiben, um ein Kind großzuziehen.
Und was man auch wissen muss, hier in Deutschland gilt man nach 4 Jahren, die man vom Arbeitsmarkt weg ist, als ungelernte Kraft. Ungelernte. Das heißt, als wenn ich überhaupt keine Ausbildung habe.
Nach rund einer Stunde ist der Vortrag zu Ende. Ich bleibe ziemlich nachdenklich zurück, fast ein bisschen verstört. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus einer Familie komme, in der meine Mutter als Lehrerin die Hauptverdienerin war und ich mir um meine Ausbildung und meinen Beruf irgendwie nie wirklich Sorgen gemacht habe. Ich frage eine Zuhörerin.
Der Vortrag hat mir gefallen und das ist eigentlich ein interessantes Thema, was immer wieder die Frauen betrifft. Und gerade die Jüngeren müssten das eigentlich begreifen, dass es wichtig ist, fürs Alter was vorzusorgen und sich dafür stark zu machen.
Die Frau ist Ende 50, will ihren Namen für sich behalten. Sie engagiert sich ehrenamtlich beim Sozialverband Deutschland und hat hier im Landkreis Dithmarschen häufig mit dem Thema Armut zu tun. Viele Frauen würden hier an der Nordseeküste nur in Teilzeit oder Minijobs arbeiten, sagt sie.
Weil hier ja die Arbeitsplätze weniger sind und man auch überall hinfahren muss. Das heißt, es geht auch unheimlich viel Zeit mit Fahrzeiten verloren. Man hat nicht die Arbeit vor im Haus oder im Dorf oder so. Man fährt ich selber fahre über 40 Kilometer jeden Tag eine Tour. Aber das nützt ja nichts. Es ist einfach so, und dann die jüngeren Leute, wenn dann noch Kinder sind, das ist ganz, ganz schwer, dann eine Arbeit zu kriegen, die mit der Familie auch vereinbar ist.
Hans-Otto Umland ist Kreisvorsitzender des Sozialverbands in Dithmarschen. Er ist der einzige andere Mann, der bei Mathiesens Vortrag zugehört hat.
Als einziger Mann, das ist schade, dass keine Männer dabei sind. Weil gerade dies will man erreichen, das will man machen. Und da muss man überlegen, wie man diese Formate noch aufbaut, dass man eben vielleicht als Paar sogar hierher kommt und sagt, wir hören uns das an.
Aufklärung sei wichtig, um auf die immer noch bestehende Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hinzuweisen. Und auch die Gefahren der Altersarmut müssten deutlich gemacht werden, sagt Umland. Doch er macht sich keine Illusionen. Die nötigen Veränderungen in der Gesellschaft würden wohl noch Jahrzehnte dauern. was auch mit längst überholten Vorstellungen zusammenhängen könnte, die sich in Dithmarschen in vielen Köpfen gehalten haben.
Aber es ist sicherlich richtig, dass wir hier eher noch in alten konservativen Rollenbildern unterwegs sind und insofern einen kleinen Schritt schneller machen müssen, um andere vielleicht einzuholen.
Naja, die Frauen haben schon eine klare Botschaft, wachzurütteln. Und das sind natürlich auch Botschaften, die nicht unbedingt bequem sind. Also darauf hinzuweisen, dass auch Frauen sich selber auf die Beine stellen müssen und auch ihre eigene Erwerbsbiografie kritisch hinterfragen müssen.
Clara Billen ist eine der wenigen jungen Frauen, die an diesem Vormittag in die Stadtbücherei von Heide gekommen sind. Sie ist mit dem Thema bestens vertraut, arbeitet beim Deutschen Landfrauenverband, der mit rund 500.000 Mitgliedern die Interessen der Frauen im ländlichen Raum vertritt. Über mehrere Jahre hat Billen das Projekt Qualifizierung regionaler Equal Pay Beraterinnen koordiniert und dafür 21 Frauen aus ganz Deutschland zu Botschafterinnen für eine gleiche Bezahlung ausgebildet. Darunter auch Freya Mathiesen.
Das sind natürlich keine Themen, die leicht sind. Das heißt, die Vorträge von den Frauen, die rütteln schon wach. Also viele Beraterinnen berichten, dass sie auch Reaktionen erleben, die etwas schockiert sind, die teilweise auch fassungslos sind, was eigentlich ihre Erwerbssituation für ihre Rente später bedeutet. Da ist einfach noch ziemlich großer Aufklärungsbedarf.
Doch mittlerweile ist das Projekt, mit dem der Landfrauenverband Equal Pay Beraterinnen durch die Republik geschickt hat, Geschichte. Die Finanzierung durch die öffentliche Hand ist ausgelaufen.
And those for war, and God bless these ones, not those ones, but these ones. Many times like these, in times like those.
Kai Markwatzen ist in der Nähe von Flensburg aufgewachsen. Sein Weg zum Hochschulprofessor ist alles andere als typisch. Er stammt aus einem Arbeiterelternhaus. Nach dem Realschulabschluss machte er eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker und holte später sein Abitur nach, um dann Soziologie zu studieren. Anschließend fuhr er für eine kurze Zeit Taxi. Heute ist Markwatzen Professor für Armut und soziale Ungleichheit im Kontext der sozialen Arbeit an der Kieler Fachhochschule.
Gut, können wir loslegen, wann immer Sie wollen.
Ja, geht los.
Markwatzen lebt mit seiner Familie in Göttingen. Daher verabreden wir uns für ein Telefoninterview kurz nach Neujahr.
Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, aber ist für Sie Schleswig-Holstein ein armes Bundesland? Sind die Menschen in Schleswig-Holstein für Sie oft arm?
Wenn wir uns die deutschlandweiten Zahlen ansehen, dann kommen wir eigentlich feststellen, dass Schleswig-Holstein im Grunde genommen sehr nah am Bundesdurchschnitt liegt in den meisten Kennzahlen, die uns zur Verfügung stehen in Bezug auf Armut. Ich würde aber dennoch sagen, dass es Besonderheiten gibt, die vor allen Dingen mit der ländlichen Struktur auch des Bundeslandes zusammenhängen. Wir haben halt einige wenige größere Städte. Armut im ländlichen Raum beinhaltet einige Besonderheiten. Da gibt es auch sehr interessante Studien, wo man auch sehen kann in diesen Studien, dass eben Armut im ländlichen Raum etwas anderes bedeutet als in der Stadt. Dass nämlich also einerseits der ländliche Raum dadurch geprägt ist, dass halt Menschen, die halt einen höheren Bildungsweg nehmen, häufig eben abwandern und in die Städte wandern aus Ausbildungs- oder Jobgründen. Und was wir auch wissen, ist, dass im ländlichen Raum der Druck oder die Stigmatisierung aber auch wiederum in Bezug auf Armut noch eine größere Rolle spielt.
Was hier, glaube ich, aber auch auffällig ist, einerseits, es gibt relativ wenig Industrie, wenn man von bestimmten Gegenden absieht. Und es ist, glaube ich, ein Land, wo es in vielen Gegenden auch, wo die Löhne einfach nicht hoch sind. Ne? Ich glaube, Schleswig-Holstein hat ja auch so ein bisschen diesen Spitznamen oder unrühmlichen Spitznamen Lohnkeller der Republik oder zumindest der alten westdeutschen Bundesrepublik, was bei dem Thema ja auch von Relevanz ist.
Definitiv. Und wir haben es ja auch neben der Armut, die sich etwa durch den Leistungsbezug auszeichnet im SGB II, ja auch noch mit anderen Erscheinungsformen von Armut zu tun und prekären Lebenslagen, die quasi vielleicht noch nicht Armut sind, aber am Rande dieser Armut, von Armut halt bestehen, wo halt Menschen eben im Niedriglohnbereich gerade so über die Runden kommen oder vielleicht auch trotz Erwerbsarbeit arm sind.
Viele Menschen in Armut zögen in Schleswig-Holstein vom Land in die Städte in der Hoffnung, dort ein oder mehrere Jobs zu finden, um über die Runden zu kommen, die Infrastruktur zu nutzen, aber auch der Stigmatisierung zu entkommen, erklärt mir Kai Markwatzen. Zunehmend fände die Politik Ansätze, um das Armutsthema anzugehen. Zum Beispiel im Kieler Stadtteil Gaarden, das neben Mettenhof der zweite soziale Brennpunkt in der Stadt ist.
Aber, und das ist ein großes Aber aus meiner Sicht, die Möglichkeiten vor Ort, Armutspolitik zu gestalten, die sind sehr begrenzt. Das lässt sich nicht aufheben, indem wir halt auf lokaler Ebene hier und dort sinnvolle und gut gemeinte Maßnahmen installieren, sondern es bräuchte dafür auf Bundesebene halt andere Rahmenbedingungen, die halt dafür sorgen, dass Armut überhaupt nicht entsteht, dass Armut wirklich wirksam bekämpft wird über soziale Leistungen für Menschen in Armutslagen.
Ich erzähle von den Menschen, die mir in den Gesprächen von krasser Armut berichtet haben und die trotzdem allesamt betonen, Geld ist nicht alles.
Also glauben Sie irgendwie in Schleswig-Holstein schon auch so, da zieht sich das so ein bisschen mehr auch durchs Land, selbst bei den Leuten, die weniger Geld haben, dass man irgendwie sagt, Mensch, man kann ja trotzdem eigentlich auch ganz gut leben, oder wäre das zu romantisierend?
Aus meiner Sicht ist es zu romantisieren. Vielleicht ist es auch nur meine eigene Prägung, die ich da jetzt zum Besten geben kann, aber ich würde sogar sagen, dass wir in Schleswig-Holstein gleichzeitig sowas stark ausgeprägt haben wie so ein protestantischer Ethos, also so eine protestantische Ethik, die sehr stark so auf Fleiß, auf so Tugendhaftigkeit und vielleicht auch so manchmal so Enthaltsamkeit, so Askese oder so ausgeprägt ist. Und mit einer solchen Tugend, mit einer solchen Ethik blickt man natürlich nochmal skeptischer sogar auf Menschen, die halt in Armutslagen sich befinden.
Ich bin halber Schleswig-Holsteiner. Mein Vater kommt aus Schleswig-Holstein. Meine Oma, Ur-Schleswig-Holsteinerin, die hat immer so sinngemäß gesagt, tu nicht Not. Also wir gehen nicht essen, auch wenn eigentlich genug Geld da war in der Familie. Wir sparen das und so. Ist das nicht eigentlich auch so eine typisch schleswig-holsteinische Haltung? Tu nicht Not, Stichwort weniger ist mehr?
Genau, das würde ich auch sagen. Das ist auch meine biografische Erfahrung, familiär gesehen. Ich glaube, diese Haltung ist in meiner Familie sehr ähnlich ausgeprägt gewesen. Und also dieses sehr sparsame, ich hatte es gerade eben asketische genannt, dass man sozusagen auch nicht protzt, sondern eher so bescheiden und zurückhaltend ist. Das würde ich schon auch sagen, das ist etwas, was ich selber auch so beobachtet habe oder so selber auch so kennengelernt habe. Your fear came from a place on earth, sat down, made itself at home. It called your name the whole night through until it got the best of you. It's wide awake, it never rests, follows each one of your steps. And it hits your heart with ruthless fists. Can I give it with a kiss? I wish I could blow it off, find a way to shut its hungry mouth, change the locks and chase it out. I'll shield you till it disappears. All my love against your fear, we'll find a way to shut its hungry mouth, chase it down the street and out of town. I'll shield you till it.
Ich gucke aus dem Fenster und sehe, wie sich zwei Jungs gegenüberstehen, weiter entfernt. Das war hier freies Feld. Und der eine ein Messer in der Hand hat und der andere nicht.
An einem Samstagmorgen steht Angelika Volkwarz auf einem Parkplatz im Kieler Stadtteil Mettenhof und blickt zurück auf ihre Anfangszeit als Lehrerin im Bildungszentrum, das vor ihr liegt.
Und ich bin ganz langsam raus, ganz langsam zu den beiden Jungs hingegangen, um mich also wirklich langsam zu nähern, und habe dann versucht, mit ruhiger Stimme auf den, der das Messer in der Hand hat, einzureden. Dass mir das damals geglückt ist, ja, das habe ich bis heute nicht vergessen und damit auch ein Unglück verhindert habe.
Mettenhof, das ist ein Stadtteil im Kieler Westen mit vielen Hochhäusern. Das Viertel gilt als sozialer Brennpunkt.
Knappe 55% der Kinder in Mettenhof wachsen in Armut auf.
Das Bildungszentrum ist gewissermaßen eines meiner Startpunkte in meinem Leben, sowohl als Lehrerin und Schulleiterin als auch als Politikerin. Und habe eigentlich gelernt hier wirklich für vor allen Dingen auch für mein politisches Leben, was ich damals noch gar nicht wusste, dass das kommen würde, was es bedeutet, zum Beispiel auch in Armut zu leben oder in Familien mit Gewalt. Das habe ich vorher so nicht erlebt. Und hier gibt es in Mettenhof ganz viel völlig solide Familien, aber es gibt eben auch großen Kummer.
Was genau oder was haben Sie damals so für Geschichten auch mitgekriegt? Oder wie kriegt man das denn überhaupt genau mit als Lehrerin?
Also, Sie merken ja, wenn Sie ein bisschen Einfühlungsvermögen haben, wenn Kinder unglücklich sind oder wenn Kinder ungewaschen in die Schule kommen oder wenn Kinder zu Gewalttätigkeiten neigen, dass sie schnell zuschlagen. Und dann gucken Sie immer stärker in die Familien hinein, sofern Sie das dürfen, und versuchen auch, das Vertrauen von Kindern insofern zu bekommen, dass sie sie nicht ausfragen, aber dass sie gewissermaßen bereit sind, zuzuhören, wenn ein Kind ihnen etwas sagen möchte. Und das ist in dem Lehrerberuf sowieso extrem wichtig.
Wir streifen einfach ein bisschen umher. Wir sehen hier das große Bildungszentrum, das ist praktisch ein Komplex aus verschiedenen Gebäuden, verschiedenen Schulen auch. Und daneben beginnen dann eben ja, mehrstöckige Wohnhäuser, aber dahinter auch Hochhäuser. Was ja sehr auffällt, Frau Volkwarz, es gibt mehrere Städte in Schleswig-Holstein. Also es gibt ja Lübeck, Kiel und dann mit Abstand dahinter Neumünster und Flensburg. Alle diese Städte, gerade auch in Kiel, haben sehr große Probleme mit Kinderarmut. In Kiel ist schon seit langer Zeit fast jedes dritte Kind wächst in Armut auf. Wie kommt das? Also von außen fasst man sich ja nur an den Kopf und sagt, mein Gott, das kann doch eigentlich nicht sein.
Grundsätzlich ist es so, dass Familien, wenn sie in sozial schwierigen Situationen leben, dass die lieber in Städte gehen, denn auf dem Land kriegt man ja sehr viel schneller mit, wenn es Probleme in einer Familie gibt. Und es kommt hinzu, dass auf dem Land dann die Bewegungsfreiheit für diese Menschen noch geringer ist, weil sie sich ja eigentlich kein Auto leisten können oder die Buskarte nicht bezahlen können. Und so dass sie dann also gewissermaßen den Schutz, die Anonymität einer Großstadt suchen.
Fast zwei Jahrzehnte lang hat Angelika Volkwarz als Lehrerin und Schulleiterin in Kiel gearbeitet. 1990 wurde die CDU-Politikerin erst Ratsfrau in Kiel und zog dann als Abgeordnete in den Schleswig-Holsteinischen Landtag ein und später in den Bundestag. 2003 wurde mit Volkwarz erstmals eine Frau zur Kieler Oberbürgermeisterin gewählt. 6 Jahre lang leitete sie die Stadtverwaltung.
Wie sind Sie damals rangegangen? Weil ich meine, Sie wussten ja wahrscheinlich schon, Armut, Kinderarmut, das wird ein großes Thema sein, auch für Sie als Oberbürgermeisterin. Was überlegt man sich dann, wenn man loslegt?
Wenn Sie in die Politik gehen, dürfen Sie nicht von vornherein konsterniert sein, sondern Sie müssen sagen, ich möchte das. Ich möchte für und mit den Menschen arbeiten und ich möchte etwas bewegen. Ich habe dieses Amt geliebt, das sage ich ganz klar. Und ich bin nicht erschrocken gewesen. Natürlich bin ich manchmal nach Hause gegangen und habe gesagt, Mann, oh Mann, wie kann man das nur lösen? Wo kriegen wir noch mehr Geld her?
Also wie kann man das Thema Armut lösen, meinen Sie?
Das Thema Armut noch lösen. Und dann habe ich ja sehr viele Menschen, die nicht weder bei der Stadt arbeiteten, noch parteipolitisch tätig waren, aber die gesellschaftspolitisch interessiert waren, habe ich sehr viel Unterstützung auch bekommen und ganz besonders durch das Ehepaar Klaus und Hannelore Murmann, die dann in unterschiedliche Projekte finanziell mit eingegriffen haben und dann aber vor allen Dingen für die Kinder dieser Stadt, dass diese armen Kinder eine warme Mahlzeit bekommen.
Warum war Ihnen das so wichtig, so als Ziel auch dieses Projekt irgendwie anzuschieben oder dann auch durchzuführen mit dem warmen Mittagessen für die Kinder?
Ein warmes Mittagessen bedeutet, in der Gemeinschaft aufgenommen zu sein, zusammen an einem Tisch zu sitzen. Das darf man nicht unterschätzen, was das bedeutet, gerade für Kinder, die zu Hause selten oder nie ein Mittagessen bekommen. Ein warmes Mittagessen, die zum Teil gar nicht wissen, was das ist. Und man gibt ihnen damit Geborgenheit. Und man signalisiert ihnen, wir kümmern uns um euch, ihr seid es wert, dass wir uns um euch kümmern.
Inzwischen ist die in Kiel gestartete Aktion Mach Mittag in einem bundesweiten Programm aufgegangen, das für Kinder an Schulen und Kitas eine Mahlzeit pro Tag bezahlt. Doch das eigentliche Kernproblem, die gerade in den schleswig-holsteinischen Städten so starke Kinderarmut, wird damit nicht abgeschafft. Das weiß Volkwarz. Die zierliche Frau räumt ein, dass sie, wie ihre Partei, die CDU, zu lange an dem Bild festgehalten habe, dass Kinder unbedingt von den Eltern daheim betreut werden sollten.
Die Kinder brauchen die Wärme eines Zuhauses. Und ich habe dann eben gelernt, was die Kinder brauchen durch äußere Hilfe. Und dazu gehört eben Bildung und früher Ansatz in den Kindergärten und tatsächlich für das soziale Miteinander, für die Hilfe für Kinder in Armut. Diese Einrichtungen, diese Kitas, die einfach inzwischen ein Segen sind.
Vielleicht noch letzte Frage, Frau Volkwarz. Ist Schleswig-Holstein für Sie ein armes Bundesland?
Für mich ist Schleswig-Holstein ein reiches Bundesland, weil Armut, also es ist ja, Armut wird natürlich definiert über Geld, das ist völlig klar. Aber Schleswig-Holstein ist ein sehr menschliches Bundesland und wir kennen uns gewissermaßen hier vielfach. Und Schleswig-Holstein kümmert sich um die Menschen und insofern ist es für mich kein armes Bundesland, weil ich sage, Geld ist nicht die einzige Definition, um sich in einem Land wohlzufühlen.
Vor anderthalb Jahren war ich das erste Mal in Süderbrachup, unweit der Ostsee an der Mündung der Schlei. Damals wollte ich von einem Schulleiter wissen, wie es ausschaut, wenn die Kinder auch in den Sommerferien weiter an der Schule spielen und lernen, um die Auswirkungen des ersten Corona-Lockdowns aufzufangen. Viele der Kinder kämen aus Familien mit wenig Geld, erzählte mir Schulleiter Wolfgang Schäfing. Süderbrachup ein sozialer Brennpunkt? Ich stutzte. Denn gerade durch die Nähe zum Ostseefjord Schlei wirkt die 5000 Einwohnergemeinde auf mich ziemlich friedlich und fast idyllisch. Nun bin ich noch einmal nach Süderbrarup gefahren. Vom Bahnhof aus sind es nur ein paar Schritte in den 3G-Retromarkt. 3G, das steht in dem Sozialkaufhaus für gut, gebraucht und günstig.
Kundschaft ist total gemischt.
Von bis?
Von bis, von klein bis groß, von reichen Leuten, die hier was abgeben. Und am meisten der Mittelstand, der auch hier wohnt.
Manuela Raue stammt aus dem Erzgebirge. Seit 13 Jahren lebt sie in Schleswig-Holstein. Sie hat Grafik und Malerei studiert. Doch der Betrieb, in dem sie zuletzt gearbeitet hat, ist pleite gegangen. Nun bezieht die 61-Jährige Hartz IV. Das Geld reiche vorne und hinten nicht zum Leben, sagt die Mutter von 5 erwachsenen Söhnen. Außerdem, Raue will was machen. Deswegen steht sie nun 25 Stunden die Woche als Verkäuferin im 3G-Retro-Markt.
Also ich bin Hartz IV-Empfänger, ich mache das ehrenamtlich, damit ich was zu tun habe und den Leuten helfen kann, weil ich bin, wie soll ich sagen, ein stadtbekannter Süderbrarupper. Die Leute fragen mich, ich habe auch ein offenes Wesen, ich gehe auf die Leute zu, was braucht ihr und so weiter. Und deshalb macht mir das auch sehr, sehr viel Spaß hier.
Stadtbekannt, warum?
Weil ich offen bin und auf die Menschen zugehe. Sie kommen zu mir mit ihren Sorgen, ich bin so wie ein kleiner Mülleimer.
Das klingt aber despektierlich.
Ja, und sie kommen mit ihren Sorgen, was brauchen sie oder wie kannst du mir helfen und so weiter. Und das war schon früher so und das ist auch hier so geblieben.
Ist das schön oder belastend?
Teilweise belastend, aber ich sehe auch den Glanz in den Augen, wenn ich wieder jemandem helfen konnte. Das ist mir wichtig. Wir verdienen ja hier damit auch nicht viel Geld. Wir wollen den Leuten helfen, wir wollen mit denen zusammen was aufbauen und ich kriege auch ab und zu wieder was zurück von den anderen Leuten, die sagen, ich kann wieder helfen. Und das ist das Wunderschöne, das Zusammenhalten von dem Ort, finde ich toll.
Haben Sie das Gefühl, dass hier ist ein Stück weit eine abgehängte Region hier, Süderbrau bzw. Raum um die Schlei herum?
Also die Armut nimmt zu, nimmt extrem zu, muss ich sagen. Ich kenne viele Rentner, die hier Flaschen sammeln gehen, damit sie ihre Rente aufbessern. Es sind nicht nur die jungen Leute, die hier an Armut grenzen. Aber das meiste, was hier leidet, sind die Kinder. Weil die können überhaupt nichts mehr, fast überhaupt nicht mehr. Nicht mehr mit dem Hartz-IV-Satz, also das geht nicht.
Sie haben das Gefühl, die Kinder leiden am meisten?
Die Kinder leiden am meisten, Kinder und Jugendliche. Für die ist kein Freizeitangebot, die werden kriminell, weil sie sich Geld beschaffen wollen. Erlebe ich sehr viel, weil ich auch viele Leute persönlich kenne.
Entgegen meinem ersten Eindruck ist Süderbrarup also finanziell gesehen keine Idylle. Das weiß auch Herr Thomsen, der eigentlich anders heißt. Ein- bis zweimal im Monat kommt er ins Sozialkaufhaus, stöbert zwischen der günstigen Kleidung, den Büchern, CDs, Geschirr und Möbeln. Der Rentner ist in einem Nachbardorf aufgewachsen.
Wir haben niemals gehungert. Mein Großvater hatte eine Gaststätte, mein Vater dann auch. Wir hatten zu essen, wir hatten in der ersten Zeit ein Spielzeug, das jedes Jahr verschwunden war, kurz vor Weihnachten. Das ist eine gute Geschichte. Und das tauchte dann plötzlich auf in einer anderen Farbe. Und das ging, heute, wir haben es als Kinder nicht gemerkt, aber ich bin meinen Eltern dankbar für diese glückliche Kinderzeit. Ich durfte auch noch alleine im Wald, wenn ich dran denke, rumlaufen, ohne Gefahr zu haben, dass da gleich die Polizei hin, weil mich irgendeiner sucht. Wir waren mal weg, wir waren mal einen halben Tag weg oder mal einen ganzen, dann gab es abends was hin in den Löffel und war gut.
Bei den meisten Kindern in Deutschland sei es doch heute ganz anders. Auf die werde viel stärker aufgepasst, findet der Ende 60-Jährige, der im karierten Hemd und Hosenträgern von einem Sofa nahe der Ladenkasse sitzt.
Also diese unbeschwerte Sache, die wünsche ich den Kindern, die jetzt soweit sind, zur Schule zu kommen oder so und die vollgestopft werden mit irgendwelchen Ablenkungsgeschichten, weil ich finde, Kind muss Kind bleiben.
Herr Thomsen, dann verstehe ich Sie aber richtig, dann braucht es doch eigentlich nicht viel Geld, zum Beispiel um als Kind oder auch später auch, um glücklich zu sein.
Liebe der Eltern, Liebe des Umfeldes ist so wichtig.
Er fühle sich nicht arm, sagt mir Herr Thomsen. Aber er weiß, wie es ist, mit wenig Geld auszukommen. Als seine erste Ehe in die Brüche ging, geriet auch sein Leben durcheinander. Thomsen begann, Pfandflaschen zu sammeln. Sein Glaube habe ihn am Ende gerettet.
Ich habe mich dann christlich orientiert. Das hat mir in der Trennungszeit nach der Scheidung sehr geholfen. Müssen wir schnell?
Lassen wir uns
es ist so, wenn du eine Gemeinschaft hast, die dich auffängt, die dich versteht, auch Kinder brauchen Eltern, die sie verstehen, ein Umfeld, das sie versteht. Es ist Liebe wichtig, es ist ein Umfeld wichtig, Geld ist zweitrangig. Wir leben in einem sehr, sehr guten Staat. Es gibt wirklich Sachen, das weiß jeder, die kannst du nicht mit Geld kaufen. Du kannst dir keine Liebe kaufen, du kannst dir keine Gesundheit kaufen, du kannst dir kein ewiges Leben kaufen. Das ist ja das, was einem vorgegaukelt wird, von klein auf an. Und wenn du da drin verfangen bist, dann hast du ein Problem. Und selber siehst du es nicht.
Was ist Ihre Erklärung, warum möglicherweise viele Leute in Schleswig-Holstein angeben in diesen Befragungen, ich bin glücklich oder, das ist auch übrigens der Eindruck, wenn ich zurückdenke an die 5 Jahre, die ich hier war, als Korrespondent bisher, ich kann mich wirklich an keine einzige Begegnung erinnern mit jemandem, wo ich das Gefühl hatte, man hat aber schlechte Laune oder sowas oder er schimpft jetzt rum oder sowas. Es war bei jedem wirklich, also ich habe das Gefühl schon, die Leute haben eine andere Einstellung. Also sind die Leute vielleicht auch jetzt mit weniger manchmal auch zufrieden?
Ich schätze es mal schon ein. Ich schätze es wirklich so ein, dass es so ist. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Aus welchen Gründen auch immer. Es hat aber dann kaum etwas mit dem Umfeld zu tun, sondern mit der Sichtweise des Einzelnen. Wie sehe ich das jetzt an? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist eine uralte Kamelle, kommt aber immer an. Ist auch so.
Trotz ihres hohen Engagements hat Manuela Raue den Job im Sozialkaufhaus am Ende nicht bekommen. Doch insgesamt fühlt sie sich sehr wohl mit den Menschen in Schleswig-Holstein.
Ja, doch. Sonst würde ich mich auch nicht so wohl fühlen hier oben.
Woran liegt das, dass die Menschen glücklich sind?
Weil sie mit einfachen Sachen zufrieden sind. Die brauchen keinen großen Luxus wie Sylt oder sonstiges. Die nehmen auch mal ein gebrauchtes Sofa oder sie kaufen für andere Leute ein. Habe ich oft gesehen, dass reichere Leute hier für andere Leute Sachen gekauft haben. Und das finde ich toll. Finde ich einfach toll. Also ich liebe diese Schleswig-Holsteiner hier oben. Das kannte ich in Bayern nicht, das kannte ich bei uns nicht.
Tausenden da draußen sind.
sind verloren, ausgepowert und am Boden. Noch wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwohin diese Mucke und sagt dir, dass alles besser wird und dass die Hoffnung als aller letzte Stück.
Ja, ich war jetzt hier gerade über die schleswig-holsteinischen Dörfer. Ich bin in der Nähe von Flensburg unterwegs, es ist relativ hügelig, es ist sehr grau draußen und ich bin unterwegs zu einem älteren Herrn, den ich vor knapp einem Jahr kennengelernt habe, in einer Notunterkunft für Wohnungslose, in einer Winternotunterkunft in Kiel, wo ich damals einen Beitrag gemacht habe. Und da bin ich auf diesen Herrn gestoßen und dachte, der hat, glaube ich, einiges durchgemacht in den letzten Jahren. Und ich habe wissen wollen, was ist passiert in seinem Leben, dass alles so total aus den Angeln gehoben wurde. Und ich habe es geschafft, vor ein paar Wochen ihn ausfindig zu machen, seinen Kontakt zu bekommen. Und er hat gesagt, ja, kommen Sie vorbei, ich erzähle Ihnen gerne meine Geschichte. Und jetzt bin ich dann eben unterwegs. Mal gucken, ich bin gespannt.
Herr Schmidt, wollen Sie mal kurz sagen, so ganz spontan gefragt, wie geht's Ihnen gerade?
Mir geht es zurzeit gut. Ich bin zufrieden, habe eine Wohnung, kann mich verpflegen, habe genug Geld. Es ist alles in Ordnung.
Wie lange ist das her, wenn ich fragen darf, dass Sie den Schlaganfall hatten?
Der Schlaganfall wird jetzt 10 Jahre.
Herr Schmidt heißt eigentlich anders. Sein ganzes Leben hat er als Gymnasiallehrer in Schleswig-Holstein gearbeitet, mit der Fächerkombination Mathe und Physik. Den Schlaganfall erlitt er kurz vor seiner Verrentung.
Wegen Krankheit und dann wurde ich pensioniert. Die Pension habe ich gekriegt, das Schreiben per Post. Ich wurde also offiziell nicht verabschiedet in der Schule.
Schade.
Ja, weil ich die ganze Zeit krank war. Ich brauchte, durfte ja nicht während die Schule kommen.
Hätten Sie sich das gewünscht, noch eine richtige Verabschiedung?
Ja, ohne Geschenke und was, ja, Hauptsache, die noch zu sehen zum letzten Mal.
Niemand aus dem Lehrerkollegium weiß, was in den Jahren danach geschah. Dass Herr Schmidt trotz seiner guten Pension als früherer Oberstudienrat in schwere finanzielle Turbulenzen geriet. Er und seine Lebensgefährtin hätten sich überschätzt mit dem Kauf eines zweiten Autos, das sie für ihre Arbeit brauchte. Kurz darauf forderte eine Bank dann das Darlehen auf einen Schlag zurück. Doch zahlen konnte das Paar nicht. Es war zu spät, als Herr Schmidt den Ernst der Lage begriff.
Das habe ich erst dann realisiert, als plötzlich der Gerichtsvorsteher vor der Tür stand und das sagte, es geht nicht mehr.
Was haben Sie da gedacht?
Scheiße. Und dann haben wir versucht, noch ein Darlehen zu kriegen, aber einmal Schufa und immer Schufa.
Über Jahre hat Herr Schmidt gemeinsam mit seiner Partnerin immer wieder den Wohnort gewechselt. Alle paar Monate ging es in die nächste Ferienwohnung oder das nächste Hotelzimmer. Als er bei einer Autovermietung den Wagen zurückgeben wollte, wurde Herr Schmidt von der Polizei festgesetzt und kam für ein halbes Jahr ins Gefängnis.
Ende 17, ja.
Wegen der offenstehenden Rechnung?
Ja.
Hätten Sie das jemals gedacht, dass Sie mal ins Gefängnis kommen, weil Sie...
Mir machte das nichts aus im JVA war. Die Personen, die da waren und die Hörse waren alle freundlich. Es ging alles.
Waren da auch noch andere Leute in der JVA, die in so einer ähnlichen Situation waren wie Sie?
Ja, auch. Aber die haben weniger zu zahlen gehabt. Die gingen früher raus wieder.
Wie groß war denn zwischendurch, wenn ich fragen darf, Ihr Schuldenberg?
15.000, die die Staatsanwaltschaft haben wollte.
Inzwischen hat Herr Schmidt seine Schulden beglichen und kann seine volle Pension als Lehrer genießen. Wobei das nicht heißt, dass er nun in Saus und Braus lebt. Die Zwei-Zimmer-Wohnung, die er möbliert im Dezember angemietet hat und die eine Schrankwand und eine Couchgarnitur im Wohnzimmer hat, ist seine erste richtige Wohnung seit vielen Jahren. Doch Herr Schmidt war in den letzten Wochen nur wenig hier, weil seine Lebensgefährtin gerade im Krankenhaus ist und er deren pflegebedürftigen Eltern zu Hause hilft.
Die Mutter ist ein bisschen dement, der Vater läuft auf Krücken und dann muss ich das alles übernehmen. Den Hund zu pflegen und so weiter. Hilft damit bei den Einkäufen und macht die Wäsche und so weiter.
Und das klappt?
Ja, das klappt, ja, ja.
Aber würden Sie sagen, diese ganzen letzten Jahre, hat Sie das verändert als Mensch, als Person, Herr Schmidt?
Nö. Kann ich nicht sagen.
Sie sind C?
Ja. Und kann mit jedem Lebensumstand zufrieden sein. Ich fange nicht an zu jammern, das könnte mir besser gehen und so weiter.
Warum denn nicht? Also ich meine, man könnte auch einfach irgendwann mal sagen, Mensch, jetzt habe ich mich so auf meine Rente gefreut und jetzt sowas.
Ja, dass sie abgezogen wird, ist doch selbst schuld. Da kann ich doch keinen für einen verantwortlich machen.
Ist das für Sie irgendwie auch ein bisschen typisch norddeutsch oder schleswig-holsteinisch, so, da müssen wir es durch?
Kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie die anderen sind.
Es scheint mir zumindest nicht ungewöhnlich für die Mentalität der Leute hier.
Man muss auch durch.
Ja, nützt ja nichts.
Nee, nützt nichts.
Das war das Wochenendjournal. Eine Sendung im Rahmen der Denkfabrik 2022 von der Hand in den Mund. Nach mehr als 5 Jahren endet an diesem Samstag meine Zeit als Schleswig-Holstein-Korrespondent des Deutschlandradios. Nun geht es nach Berlin. Dorthin, wo laut Glücksatlas die unglücklichsten Menschen der Republik leben. An dieser Stelle verabschiedet sich aus Kiel Johannes Kulms. Schwere See, schwere